Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Heute am Mikrofon Viktoria Achtelig. Ich bin hier allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit Hanna Wolber und wir nehmen euch gemeinsam mit durch die Sendung. Die steht ganz unter dem Motto Besondere Fälle in Zeiten von Corona. Hallo Hanna, gerade ist ja alles ein bisschen anders, sogar wir sehen uns jetzt hier nur über den Bildschirm. Wie hast du denn in den letzten Wochen die Zeit erlebt und was sind deine Eindrücke aus der Corona-Zeit?
Meine Eindrücke aus der Corona-Zeit sind vor allem viel Arbeit, die man mal endlich nachgeholt hat oder auch mal Hobbys, denen man sich lang nicht mehr gewidmet hat. Also ich denke, ich konnte die Corona-Zeit ganz gut nutzen eigentlich. Und damit hallo auch von mir in den Bildschirm an Viktoria und natürlich an euch Hörer. Wir haben heute ganz verschiedene Themen für euch dabei, darunter eine MEWI-Studentin, die die Corona-Pandemie in Bolivien erlebt, ein Gespräch mit Helga Siegle, die von ihrem Alltag mit Leukämie berichtet und auch Eindrücke direkt aus einem Corona-Drive-In. Und jetzt fängt Vicky direkt mal an.
Danke, Hanna. Dann starten wir auch direkt mal mit unserem ersten Thema. Dafür habe ich Rebecca Linz getroffen, virtuell natürlich. Sie studiert im vierten Semester Medienwissenschaft und allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Aktuell erlebt sie das Semester aber in Santa Cruz auf der anderen Seite des Atlantiks, genauer in Bolivien. Dort wollte sie eigentlich nur die Semesterferien verbringen, doch dann kam Corona. Ein Flug nach dem anderen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben oder direkt gecancelt. Keine Ausreise in Sicht. Und nicht nur das. Im Gegensatz zu Deutschland ist Bolivien momentan immer noch ein absoluter Corona-Hotspot. Die Menschen mit der endlosen Quarantäne überfordert, das Gesundheitssystem überlastet. Rebecca und ich haben darüber gesprochen, wie sie selbst die Ausnahmesituation vor Ort erlebt.
Hallo Rebecca, schön, dass du hier bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch.
Bolivien ist ja ganz schön weit weg. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir dank digitaler Vernetzung jetzt miteinander sprechen können. Und vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie du da hineingeraten bist. Wie kommt es, dass dich die Pandemie ausgerechnet in Bolivien überrascht hat?
Es ist so, ich war nach meinem Abi für ein Jahr hier in Bolivien und habe einen Freiwilligendienst absolviert. Und in diesem Zuge habe ich meinen Freund kennengelernt. Deswegen bin ich in allen meinen Semesterferien immer für knapp 2 Monate hier. Und daher bin ich im Februar hier hingekommen und dachte eigentlich, ich fahre Anfang Mitte April wieder nach Hause. War in dem Fall aber nicht so.
Wann wurde dir klar, dass du nicht mehr zurück kannst? Hat sich das abgezeichnet?
Also es war so, im März wurde gesagt, dass hier der erste Corona-Fall bekannt ist. Und da hat sich natürlich noch niemand Gedanken gemacht. Und dann hieß es, okay, wir treten in eine Quarantäne ein, wurde dann schon verkündet, als wir noch nicht mal bei 100 Fällen waren. Die internationalen Flüge werden gestrichen. Es wird aber am 1. Mai wieder geöffnet. Also wären das nur 2 Wochen länger gewesen. Und ich habe gesagt, ist super, 2 Wochen länger mit meinem Freund. Und der Semesterstart wurde ja sowieso verschoben. Naja, und ich wusste leider nicht, dass die Quarantäne dann nochmal verlängert werden würde und dann Flüge jetzt bis Ende Mai, dann bis Ende Juni, dann bis Ende Juli gestrichen werden würden. Das war mir noch nicht so bewusst.
Das hat vermutlich zu der Zeit noch keiner geahnt, wahrscheinlich ja auch dein Freund nicht. Du wohnst ja jetzt mit ihm bei seiner Familie zu Hause, richtig?
Genau. Also ich bin nicht irgendwo im Hostel gestrandet oder so, da habe ich schon ziemlich viel Glück.
Glück im Unglück, könnte man ja sagen, weil man sich eben gerade ja schlecht aussuchen kann, wo man strandet. Inzwischen haben wir ja weltweit über 11,6 Millionen Infizierte und die Länder haben ja auch sehr unterschiedlich darauf reagiert. Wie ist das in Bolivien? An welche Regeln musstet und müsst ihr euch da halten?
Also die Vollquarantäne hat eigentlich so bedeutet, jeder über 18 Jahre darf einmal in der Woche von 8 bis 12 Uhr morgens raus und halt zum Supermarkt, je nach Ausweisnummer. Und zwar ging das nach der letzten Ziffer, sprich 1 und 2 darf Montag raus, 3 und 4 darf Dienstag raus und so waren dann quasi die Wochentage von Montag bis Freitag voll und Samstag und Sonntag durfte gar niemand raus. Es kam dann noch eine weitere Regelung dazu nach ein paar Wochen, die ich persönlich aber für absolut bescheuert halte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil nämlich das Zirkulieren mit Autos verboten wurde. Bei uns war das nicht so ein großes Problem, weil der Vater Arzt ist und deswegen rumfahren darf. Leider frage ich mich immer noch, wie das dann andere Leute gemacht haben, die dann irgendwie, keine Ahnung, einen 10-Personen-Haushalt haben und dann halt einmal in der Woche zu Fuß für alle zusammen die Einkäufe erledigen sollen. Ja, es war also alles geschlossen bis auf Supermärkte und die Märkte. Also die erste Woche hat sich niemand dran gehalten, auch die Restaurants haben weiterhin geöffnet gehabt und so. Und dann hat die Regierung durchgegriffen und hat die Polizei und das Militär sogar rausgeschickt. Das heißt, da waren krasse Kontrollen. Das ging aber leider auch nur in den ersten 2 Wochen, vielleicht jeweils ein paar Tage so. Und dann kamen leider keine Kontrollen mehr. Und das ist auch der Grund, muss ich noch direkt dazu sagen, warum wir wirklich, ich glaube, 3,5 Monate tatsächlich in Quarantäne waren. Beziehungsweise, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, immer noch sind eigentlich.
Unfassbar. Einmal pro Woche für 4 Stunden an die frische Luft. Ich muss sagen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Wie ging es dir damit, gerade bei diesen Kontrollen durchs Militär etc.? Gab es da etwas, was dir besonders schwer fiel?
Also ich weiß, dass ich in den ersten 2 Wochen der Quarantäne, da habe ich mir nicht so viel bei gedacht. Nur als sich dann abgezeichnet hat, dass sich jede Woche die Quarantäne verlängert, war ich tatsächlich ja verzweifelter. Man fühlt sich selber eingesperrt. Und deswegen muss ich sagen, ich bin absolut froh, dass ich hier ein Dach über dem Kopf habe. Ich weiß ja, dass sich in Deutschland viele Leute beschwert haben. Ich will das jetzt nicht schmälern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass rausgehen und spazieren gehen, in Drogeriemärkte, so all das, sind schon Freiheiten, die man hier einfach absolut gar nicht hat, beziehungsweise hatte. Und deswegen muss ich sagen, es war mit jeder Woche schlimmer, die gesagt wurde, okay, es wird verlängert. Weil ich wirklich irgendwann dachte, ich muss hier raus, es geht nicht mehr.
Ja, das ist auch total verständlich. Inzwischen ist es, glaube ich, hier auch wieder mehr durchgesickert, welche Freiheiten wir haben. Und zum Glück gab es ja jetzt bei euch auch gerade ein paar Verbesserungen. Was hat sich da jetzt für euch verändert?
Wir sind jetzt seit gestern aus der Vollquarantäne, wie ich es immer sage, raus. Wir haben gelockerte Maßnahmen mit den Autos. Darfst du jeweils 2 Tage in der Woche raus. Jetzt hat alles offen. Nicht, weil wir uns das leisten können, im Gegenteil, sondern vielmehr, weil die Leute sich halt nicht mehr an die Quarantäne halten und die ganze Ökonomie halt einfach den Bach runtergeht. Aber wir sind immer noch in der Quarantäne, weil ich kann immer nur noch einmal pro Woche in den Supermarkt, je nach Ausweisnummer, gibt immer noch Kontrollen. Es ist immer noch so, dass Samstag und Sonntag absolut gar niemand raus darf. Ich glaube, bis 4 Uhr nachmittags hat alles geöffnet und danach wird dann auch alles geschlossen und du musst zu Hause sein. Also es sind halt gewisse Lockerungen da, aber grundsätzlich ist das kulturelle Leben draußen trotzdem noch stillgelegt. Und wir sind uns sicher, dass wir spätestens in 3 Wochen wieder in eine strikte Quarantäne zurückbefördert werden, weil das Gesundheitssystem halt absolut überfordert ist und wir deswegen überhaupt nicht in der Position sind, um zu sagen, wir können jetzt die Quarantäne lockern.
Und auf der anderen Seite muss das ja an den Nerven zerren, gerade wenn die Situation schon so lange andauert wie jetzt bei euch. In manchen Ländern hat es da ja auch Anfeindungen gegeben gegenüber Europäern, die das Virus eingeschleppt haben sollen, gegenüber der Polizei, der Regierung allgemein. Wie erlebst du das in Bolivien? Würdest du sagen, dass Leute spürbar gereizter sind, vielleicht sogar aggressiv oder kriminell werden?
Also, ich persönlich habe jetzt noch keine Diskriminierung erfahren. Vielleicht an den wenigen Tagen, muss ich noch dazu sagen, denen ich draußen war. Also das glaube ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass am Anfang so ein paar Stimmen schon war. Also ich meine, ich bin ja dann auch natürlich in den sozialen Netzwerken und sehe das schon, was viele ja, Bolivianer dann so von sich geben. Auf jeden Fall hieß es schon eher vielleicht am Anfang so, ja, die Europäer. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ganz am Anfang die Frau, die das Coronavirus hier hingebracht hat nach Bolivien, war eine Bolivianerin, die in Italien gelebt hat und zwar dort als Pflegerin eines alten Mannes. Und dieser alte Mann hat Corona bekommen, ist gestorben und sie ist bei ihm geblieben und ist nach Bolivien zurückgekehrt. Und es gingen Gerüchte rum von wegen, ja, die Frau hätte das wissentlich hier hingebracht. Ich kann es mir nicht vorstellen, zumal die Angehörigen meinten, die Frau hatte keine Symptome, sie wusste nicht, dass sie krank war. Also es ist schon so, dass gerade am Anfang einfach die Leute, die es hier quasi hingebracht haben, angefeindet wurden. Es waren aber zum Glück, das muss man sagen, es waren keine Europäer. Wobei, oh, noch ein witziger Sidefact, und zwar gibt es hier ganz viele indigene Völker, die quasi sagen, wir essen viel Chuño, heißt es, das ist so ein Gericht hier. Uns kann ja gar nichts passieren. Das befällt nur Europäer. Es gibt Leute, die sagen, das kommt von Gott und deswegen wird es auch nur Homosexuelle befallen. Also es gibt ganz, ganz viele schlimme Theorien hier, die ganz einfach darauf zurückzuführen sind, dass viele Leute hier gar nicht nachdenken und ich glaube, das ist auch in fehlende Bildung zurückzuführen.
fehlende Bildung als Grund für Unterstellungen, für Verschwörungstheorien. Dazu gehört ja auch, wie gut man informiert wird. Und das ist, denke ich, für uns als angehende Medienwissenschaftler besonders spannend. Wie viel bekommt man in Bolivien davon mit, wie die Situation im eigenen Land ist oder auch außerhalb durch Infektionszahlen in den Medien etc.? Fühlst du dich da gut informiert?
Ja, also das würde ich schon sagen. Also gerade aufgrund der sozialen Netzwerke kriege ich, was Deutschland angeht, sehr, sehr viel mit, beziehungsweise ich werde dann auch von meinen Freunden und Familien informiert. Also in den Medien hier wird hauptsächlich Bolivien thematisiert oder die lateinamerikanischen Länder. Ansonsten, wo gesagt wird, da sind so und so viele Infektionszahlen, beziehungsweise da ist es gerade besonders schlimm. Aber wenn man sich die Nachrichten im Fernsehen anschaut zumindest, ist das komplett anders, als wir es jetzt vom Journalismus aus den, was weiß ich, den Tagesthemen gewohnt sind. Das ist alles andere als neutral tatsächlich. Ich will nicht sagen, dass da falsche Informationen verbreitet werden, aber zumindest auch nicht geprüfte oder beziehungsweise vielleicht fälschlich ausgedrückte. Und das sind natürlich auch Dinge, die dann vor allem in Kommentaren und Beiträgen auf Facebook, Instagram etc., die dann einfach die Gerüchteküche so krass anheizen, dass die Leute wirklich schlimme Dinge verbreiten und krasse, extreme Meinungen haben und die dann auch kundtun. Also ich sehe da die Medien schon auch in der Kritik tatsächlich.
Da habe ich gleich zwei Fragen zu. Und zwar einmal, weil du meintest, alles andere als neutral. Inwiefern? Und als zweite Frage direkt dazu, wie gehen die Menschen damit um? Lassen die sich beeinflussen davon?
Es wurde fast nichts berichtet davon in Deutschland, aber hier gab es Ende letzten Jahres 21 Tage Streik, weil der frühere Präsident Evo Morales Wahlbetrug, ganz offensichtlich, es gibt Beweise für Wahlbetrug durchgeführt. Also es gab Neuwahlen und er hat sich darüber hinweggesetzt, dass er eigentlich nicht gewählt wurde. Und der ist jetzt nicht mehr hier, der ist ins Ausland geflüchtet nach diesen 21 Tagen Streik, wo er dann endlich quasi seine Position aufgegeben hat und geflüchtet ist. Und deswegen haben wir gerade eine Übergangspräsidentin bzw. eine Übergangsregierung. Und die Neuwahlen haben aufgrund von Corona immer noch nicht stattgefunden. Das ist auch ein weiterer Streitpunkt hier in Bolivien, weil die Leute wirklich eine neue Regierung wollen, weil diese Regierung eben nicht gewählt ist. Und man merkt gerade im Zuge der Corona-Krise, dass die Regierung einfach Wahlkampagne betreibt. Sprich, es gibt hier einen Bonus für jeden Bolivianer, also irgendwie, das sind umgerechnet vielleicht 70, 80 Euro. Und das wird wirklich in den Nachrichten dermaßen angepriesen. Das grenzt schon an Propaganda. Hier gibt es fast keine Beiträge, die nicht irgendwie so gestaltet werden. Naja, dass die Leute halt einfach bestimmte Emotionen schon haben. Und diese Werbespots, die da gespielt werden, die sind schon ziemlich anpreisend. Es gab 2 Intensivbetten. Wir haben das Ganze auf 100 erhöht. Also tatsächlich gibt es diese Gegenüberstellung so. Und das ist interessant, wenn man sich anschaut, dass die Regierung eigentlich nichts gemacht hat. Wir haben im kompletten Land nicht einmal 500 Beatmungsgeräte. Und ich weiß nicht, vielleicht hört man gerade so ein bisschen, dass ich, was die Regierung angeht, mittlerweile tatsächlich etwas genervt bin. Viele Dinge kann ich mir auch nur so einfach erklären, dass eben das Militär und die Polizei mittlerweile überhaupt nicht mehr hart durchgreifen. Die Tatsache, dass sich hier die Politiker teilweise auch widersprechen. Also es ist ganz, ganz komisch und das macht natürlich, also führt natürlich dazu, dass viele Bolivianer auch gar nicht wissen, was gerade Sache ist. Aber ich bin tatsächlich nicht die Einzige. Also die Mehrheit der Leute sind absolut wütend und genervt und ja, das hat schon seinen Grund, warum die Leute hier die Quarantäne nicht mehr einhalten. Und das hat auch wieder tatsächlich ganz viel sozialgesellschaftliche Hintergründe, weil viele Leute hier einfach absolut an der Armutsgrenze leben und täglich arbeiten müssen, um ihre Familie zu ernähren. Und dazu kommt noch, dass es hier absolut der Ausnahmefall ist, wenn jemand eine Versicherung hat und ja, wenn du nicht arbeiten kannst, dann hilft dir da absolut gar niemand. Und wenn die Hälfte rausgeht, dann haben wir vielleicht minimal unsere Zahlen verringert, aber das ist leider trotzdem nicht ausreichend. Deswegen ist halt das Schlimme, dass die Leute mit jedem Mal Verlängerung der Quarantäne und auch diesem Widersprechen der Regierung und den Unterregierungen quasi, dass die Leute einfach gemerkt haben, irgendwo wird da gerade mit uns gespielt und es wird immer länger, immer öfters gesagt, ja, bleibt in der Quarantäne. Ich kann aber nicht in der Quarantäne bleiben, weil ich arbeiten muss, weil ich sonst verhungere. Also die allgemeine Stimmung hier ist gerade definitiv gegen die Regierung und vor allem, weil man halt sieht, dass die Lage sich immer mehr verschlechtert.
Ja, also man könnte dann ja meinen, es gäbe so eine gemeinsame Richtung und trotzdem sind sich die Leute ja nicht bei allem einig, gerade wenn es um die Quarantäne geht. Welche Positionen stehen sich da gegenüber?
Ich würde sagen, es gibt gerade so drei große Gruppen, wie ich die Leute hier gerade einteilen würde. In der Corona-Krise, es gibt zum einen die, die sagen, okay, wir müssen uns dran halten, wir müssen in der Quarantäne bleiben, was aber absolut nicht mehr der Großteil ist. Es gibt die ignoranten Leute, die die Gefahr einfach verkennen oder sagen, okay, ist mir egal, ich gehe trotzdem raus. Und es gibt diejenigen, die rausgehen müssen, weil sie das Geld brauchen. Aber wie man schon sieht, sind zwei Gruppen davon die, die auf jeden Fall rausgehen. Und dementsprechend ist diese Quarantäne hier gerade zu diesem Zeitpunkt absolut nicht mehr möglich.
Ja, das ist wirklich ein Dilemma, in dem ihr da seid. Wie geht denn dein direktes Umfeld damit um? Also auch die Familie von deinem Freund zum Beispiel. Welcher der Gruppen würdest du sie zuordnen?
Also die Familie, in der ich wohne, die ist auf jeden Fall Gruppe 1. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich bin auch Gruppe 1. Also wenn man sieht, wie die Lage draußen aussieht, wie viele Leute hier sterben, finde ich es absolut richtig. Und deswegen sind wir auch alle der gleichen Meinung, dass wir die Quarantäne einhalten müssen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Vater Arzt ist. Das Gesundheitssystem ist absolut überlastet, eigentlich schon ja, komplett zusammengebrochen. Es gibt nicht mal mehr freie Betten. Es gab am Anfang nicht mal Isolationsräume. Und wie gesagt, nicht einmal 500 Beatmungsgeräte im ganzen Land, geschweige denn gut geschultes Personal oder nicht mal Schutzmaßnahmen für das Krankenhauspersonal. Und das ist aber auch nochmal gesellschaftlich begründet, weil das Umfeld, in dem ich mich befinde und das Umfeld, in dem auch meine oder diese Familie hier lebt und ja verkehrt, auf jeden Fall der mittleren Gesellschaftsschicht angehört. Und daher das Bildungsniveau dementsprechend auch anders ist, was dazu führt, dass die Leute hier wesentlich sensibilisierter dafür sind und es halt einfach für nötig halten und sehen, okay, das ist wichtig, dass wir drin bleiben. Auch wenn das nicht heißt, dass wir die Regierung nicht dafür absolut kritisieren, dass die Quarantäne so nicht funktioniert.
Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, kann man schon sagen, dass du dich trotz allem wohlfühlst, richtig?
Das ist richtig.
Und das ja, obwohl du von den Mängeln im Gesundheitssystem weißt. Eine große Frage, die man sich ja auch immer bei Infektionszahlen stellt, ist ja, wie viel wird getestet? Hat man in Bolivien die Möglichkeit, sich testen zu lassen, wenn man sich krank fühlt?
Ja, du hast die Möglichkeit, dich testen zu lassen. Auf jeden Fall weiß ich von jemandem, der sich jetzt mehrmals den Test hat machen lassen, weil seine Eltern krank waren, also wirklich richtig krank. Und der hat insgesamt mehrere hundert Dollar dafür bezahlt. Und das führt auch meiner Meinung nach dazu, dass ganz viele Bolivianer, die halt eben nicht die Mittel haben, einfach zu sagen, okay, ich habe gerade Symptome, ich bleibe einfach zu Hause. Was aber leider nicht bedeutet, dass der Rest aus dem Haus nicht nach draußen geht. Also es werden Tests durchgeführt, ja, aber ich würde schon sagen, dass es grundsätzlich an Tests fehlt. Und einfach auch an Personal, das das durchführt. Die Krankenhäuser sind komplett voll. Das heißt, wenn du vor allem dann hingehst und das Virus schon in dir trägst, dann ist das halt auch logisch, dass du dort in den Krankenhäusern ganz viele Infektionen nochmal neu hast. Auf jeden Fall weiß ich, dass in den Krankenhäusern halt wirklich auch regelmäßig einfach schwarze Säcke mit Toten hin und her getragen werden, weil es da so schlimm ist.
Boah, das kann man gar nicht glauben. Das ist so ein Unterschied zu hier, wo knapp 100 Leute vor der Stiftskirche auf der Treppe sitzen. Und weil du jetzt die schlimmen Szenen im Krankenhaus angesprochen hast, gibt es Orte, an denen man das am meisten zu spüren bekommt? Also Corona allgemein und auch die Maßnahmen dagegen?
Ich bin hier in einer Stadt, die heißt Santa Cruz. Also die Region heißt genauso. Und das ist die größte Region und die größte Stadt von ganz Bolivien. Wir haben circa 2 Millionen Einwohner, also in der Stadt jetzt. Und wir sind hier mit Abstand am stärksten betroffen. Wir haben im ganzen Land, ich glaube, so 42.000 Fälle. Und das ist nicht wenig, weil wir leider auch nur, ich glaube, 11 Millionen Einwohner im kompletten Land haben. Und die anderen Hotspots sind in La Paz und in Cochabamba. Aber das ist nicht so dramatisch wie hier.
Und obwohl es jetzt ja Verbesserungen gab, ist das gesellschaftliche Leben, wie du gesagt hast, ja immer noch stillgelegt. Das heißt, ihr seid ja auch immer noch viel drin, viel zu Hause und hattet ja dann nicht so viele Möglichkeiten über die lange Zeit hinweg. Deshalb ganz banal gefragt, was macht man dann? Hattest du eine Art Lieblingsbeschäftigung während der letzten Wochen?
Ja, was macht man dann? Das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt. Zum Glück, auch wenn es jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, habe ich ja mein Semester auch jetzt gerade online. Und ich habe auch Glück, weil ich dieses Semester gar keine Klausuren habe, sondern nur praktische Abgaben. Ansonsten lesen. Meine Mutter hat mir ein Buch geschickt. Und ansonsten ist unser größter Freund, denke ich, Netflix. Vermutlich wie bei allen. Wir versuchen immer was anderes zu machen. Ich habe mit meinem Freund schon Wellness-Tag gemacht. Der Arme musste dann so eine Haarkur und eine Haarmaske machen. Also man wird kreativ. Man sucht sich immer was anderes, was man machen kann.
Und du hast es eben schon angesprochen, hier hat ja trotz allem das Semester stattgefunden. Eben online und ein bisschen ungewohnt, aber für dich war das ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Du hast ja auch noch 6 Stunden Zeitverschiebung. Wie war das dann für dich? Konntest du überhaupt an den Seminaren und Vorlesungen teilnehmen?
Ja, das war zum Glück überhaupt gar kein Problem, weil ich keinen einzigen Dozenten habe, der irgendwie kein Verständnis dafür gezeigt hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja, Zeitverschiebung. Ich hatte einmal ein Praxisseminar von hier 4 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags. Das war sehr anstrengend. Aber ansonsten ist das Früheste, was ich habe, 6 Uhr morgens, was nicht ganz mit meinem Quarantäne-Schlafrhythmus zusammenpasst. So. Aber ich habe auch zum Glück nicht so viele Präsenzsitzungen. Also es ist relativ viel frei studieren und das kann man dann halt immer bei mir mittags, bei euch abends machen.
Also, dass sich der Schlafrhythmus verschiebt, das kennen, denke ich, einige von uns. Aber um 4 Uhr oder 6 Uhr morgens zum Seminar zu erscheinen, das ist schon eine besondere Leistung, muss ich sagen. Und das menschliche Miteinander ist, finde ich, besonders klasse. Also, dass man merkt, es gibt eben dieses Verständnis, zum Beispiel von den Dozenten aus, wie bei dir, oder auch Nachbarschaftshilfen und so weiter. Das ist, finde ich, sehr schön zu sehen. Wie ist das in Bolivien? Ist das da genauso?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat sich eigentlich gar nichts im Verhalten der Leute geändert. Und das meine ich leider auch bezogen auf, wie ich anderen Menschen begegne. Für mich ist das irgendwo ein Zeichen von Rücksichtnahme auf mein Gegenüber, wenn ich mir einen Mundschutz aufsetze. Und leider sehe ich hier wirklich die Hälfte der Menschen ohne Mundschutz auf der Straße, dicht aneinander gedrängt auf den Märkten. Also das finde ich ziemlich schade, weil zumindest in dieser Hinsicht sehe ich leider nicht so viel Mitgefühl. Aber grundsätzlich finde ich auch schön, weil es haben sich hier Gruppierungen, gerade auch von den verschiedenen Kirchen aus, gebildet, die dann eben in die armen Viertel gehen, wo wirklich viel Mangel herrscht und dann zum Beispiel kochen für alle und Essen dorthin bringen. Das finde ich sehr, sehr schön, das zu sehen. Also das gibt trotzdem auch irgendwo Hoffnung.
Das stimmt, das ist wirklich sehr schön. Und im Prinzip ist es ja auch wieder so ein bisschen das, was du vorhin mit den Gruppen beschrieben hast. Also, dass die Menschen sehr unterschiedlich damit umgehen. Aber positive Beispiele freuen einen natürlich umso mehr und dass man sich den Optimismus bewahren kann. Gibt es denn auch etwas Positives, von dem du dir wünschst, dass es sich fortsetzt nach dieser Corona-Zeit? Also in Deutschland oder auch in Bolivien?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, was ich schön fände, wenn das in Deutschland so weiter funktionieren würde, wäre, dass das Online-Angebot ausgebaut wird für die Uni. Also ich habe nur positive Erfahrungen gemacht bis jetzt mit meinen ganzen Online-Seminaren. Mit meinen Freunden, das läuft alles super. Das ist ja schon mal sehr gut, dass wir alle über Jitsi etc. Kontakt halten können zueinander, auch mit meiner Familie, dass ich Unterstützung aus Deutschland bekomme. Also das ist super schön zu wissen, dass ich hier nicht alleine bin. Was ich hier in Bolivien so gerne weiterführen würde, ich finde das Handeln der Kirche hier super, weil die meisten Kirchen zumindest tun wirklich was und helfen Leuten, die es wirklich brauchen. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass die Leute lernen, verantwortungsbewusster und rücksichtsvoller mit ihren Mitmenschen umzugehen. Vielleicht auch generell sich an Gesetze etc. halten. Weil, wenn man nochmal nachdenkt, die Quarantäne am Anfang hat sich einfach niemand dran gehalten und das hatte nichts damit zu tun, dass irgendjemand noch nichts zu essen hatte oder so. Und deswegen hoffe ich, dass die Bolivianer dort merken, okay, wir müssen zusammenstehen und wir ziehen es dann auch alle gemeinsam durch. Und ich hoffe, dass die Regierung Konsequenzen daraus zieht und das als Anlass sieht, das Gesundheitssystem zu verbessern. Das hoffe ich sehr.
Das verstehe ich. Zumal du das ja jetzt alles hautnah miterlebt hast und eben auch weißt, was es heißt, da so einigermaßen ausgeliefert zu sein. Und wer weiß, vielleicht erfüllt sich da ja deine Hoffnung auch. Und wenn es schon ums Erfüllen geht und weil sich unser Interview jetzt ja langsam leider schon dem Ende zuneigt, habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Wenn du drei Dinge nennen darfst, die du am meisten vermisst hast oder auf die du dich am meisten freust, wenn sie wieder möglich sind, was wäre das?
Ja, ich glaube, meine Nummer eins ist definitiv, meine Familie und meine Freunde wiederzusehen. Definitiv. Auch wenn ich, das möchte ich nochmal betonen, hier absolut glücklich bin, weil ich natürlich mehrere Monate mit meinem Freund zusammen geschenkt bekommen habe. Das ist trotzdem noch schön. Dann, also ganz unmittelbar hier in Bolivien, wenn wir hier aus der Quarantäne rauskommen, dann freue ich mich auf sämtliche sozialen Kontakte, die wir hier wieder haben können. Das beinhaltet für mich auch Umarmungen und hier ist es normal, dass man sich mit Küsschen auf die Wange begrüßt. Das ist so unglaublich komisch, wenn man sich hier nicht mehr so begrüßen kann. Ich freue mich wieder auf physischen Kontakt und ich freue mich darauf, endlich nicht mehr, ich weiß, das ist noch in weiter Ferne, aber wenn wir einfach dieses Leid nicht mehr direkt vor Augen haben. Ich kenne schon sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich daran gestorben sind und ich freue mich einfach so sehr, wenn die Leute wieder dieses Befreite haben. Oh, und ich würde gerne feiern gehen. Ich glaube, ich würde noch zufügen, ich würde gerne feiern gehen. Ein bisschen tanzen gehen, einfach alles vergessen, mit Freunden zusammen feiern gehen.
Ja, das geht uns hier ziemlich ähnlich. Dann hoffen wir mal, dass das sich bald auch wieder ändert, dass die Leute vielleicht doch noch was draus gelernt haben und was Positives aus der Zeit mitnehmen. Erstmal drücke ich dir natürlich die Daumen, dass du dann bald auch zurückkommen kannst. Mhm. Vielleicht ja sogar mit deinem Freund, dass ihr nicht so lange getrennt seid.
Das wäre schön.
Und dann wünsche ich dir natürlich, dass du gesund bleibst und dass auch die Familie und dein Freund gesund bleiben.
Dankeschön.
Es war ein sehr schönes Interview. Vielen Dank dir für die ganzen spannenden Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ganz bald in Tübingen wieder.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das war das Interview mit Rebecca Linz. Die Corona-Pandemie hat sie in Bolivien überrascht, das ja immer noch stark betroffen ist. Aus einem Urlaub in den Semesterferien wurde ein Quarantäneaufenthalt über mehrere Monate hinweg. Eine echte Nervenzerreißprobe. Ja, Hanna, also wir können ja eigentlich ganz froh sein, dass wir jetzt hier an der Uni sitzen können und nicht irgendwo im Ausland festsitzen. Das Schicksal hat ja viele ereilt. Was sind so deine Erlebnisse, was hast du mitbekommen von Menschen, die jetzt gerade irgendwo noch unterwegs sind und nicht zurückkommen können?
Also ich habe das tatsächlich auch ein, zwei Mal im Freundeskreis erlebt, dass die Leute dann irgendwie ganz auf einem anderen Kontinent waren oder wenn es auch nur vielleicht ein anderes Land innerhalb Europas war und da dann irgendwie wahnsinnige Schwierigkeiten hatten, zurückzukehren. Und anfangs findet man das wahrscheinlich ganz gut und denkt sich, ach, ein bisschen mehr Urlaub, warum eigentlich nicht? Aber irgendwann hat man dann wahrscheinlich doch schon ganz schön Heimweh.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und es ist ja nicht nur für diejenigen, die Corona im Ausland überrascht hat, eine belastende Herausforderung. Auch für viele Menschen höheren Alters oder mit Vorerkrankungen ist es eine sehr schwere Zeit. Wie muss es wohl sein, wenn gleich beides auf einen zutrifft? Das und mehr gleich nach ein bisschen Musik. Thank you.
Helga Siegle hat lange beim SWR in Tübingen gearbeitet. Vor 20 Jahren hat sie die Diagnose Leukämie bekommen. Heute ist sie 72 und gehört damit gleich doppelt zur Corona-Risikogruppe. Jennifer Heichel hat sie mal in Hirschau besucht.
Ich bin jetzt in Hirschau. Hier wohnt Helga Siegle, die an einer CLL, einer chronisch-lymphatischen Leukämie, erkrankt ist. Sie ist jetzt 72 Jahre und lebt seit 20 Jahren mit dieser Krankheit.
Und das ist ein Nahsprechmikrofon, oder ja. Was da oben ja. Dran?
Genau. Okay. Also muss ich sie leider jetzt so bedrängen die ganze
Zeit. Ich bin es ja gewöhnt. Ich habe lange genug am SWR gearbeitet.
Die Krankheit machte sich dann während ihrer Zeit beim Südwestfunk, heute SWR, bemerkbar. Plötzlich war sie häufiger müde und bekam schneller blaue Flecken. Nach 2 Bluttests beim Hausarzt schickte dieser sie dann zum Onkologen. Mithilfe der Knochenmarkspunktion war das Ergebnis eindeutig. Eine chronisch-lymphatische Leukämie.
Es war damals, habe ich es glaube ich gar nicht so ernst genommen, weil mein Hausarzt meinte, ja, es muss nicht immer eine Chemo folgen. Was auch tatsächlich der Fall ist. Es gibt Leute, die da ungeschoren durchkommen. Und das weiß man am Anfang einfach nicht. Wie schreitet die Krankheit fort? Und damit war es noch, wurde ich so ziemlich beruhigt. Und dann hat sich's nur mit der Zeit, weil ich dann immer zu den Patiententagen an der Uniklinik ging und dann immer mehr hörte, mehr Wissen ansammelte, habe ich gemerkt, oh, so langsam gehen meine Blutwerte doch Richtung dem, dass man was tun muss. Und ab da war es dann etwas beunruhigend.
Eine große Stütze ist ihr Umfeld. Dies betont Helga Siegle immer wieder. Nicht nur ihre Freunde, sondern auch ihre Ärzte und ihre Klinik in Filderstadt geben ihr Halt.
Also ich hatte zwischendurch auch Tiefpunkte. Da hatte ich gedacht, jetzt habe ich die Schnauze voll. Also gestern habe ich dann wirklich, bin ich durch die Wohnung und habe laut Scheiße gebrüllt. Aber ich denke, die Negativen, also diese runter, dass man so ins Loch fällt, das ist, gehört halt auch dazu. Aber insgesamt mache ich natürlich auch einige Dinge, die ich gerne mache.
Vor allem Dinge mit Bewegung mag sie sehr. Während der Zeit beim SWR fing sie an, die Feldenkrais-Methode zu lernen. Die Methode wurde vom israelischen Ingenieur Moshe Feldenkrais entwickelt und ist eine ganzheitliche Bewegungslehre für alle Altersgruppen. Zum Ende ihrer SWR-Zeit entdeckte sie dann die Leidenschaft für Flamenco. Mit seinen Gitarrenklängen, dem lebhaften Gesang und energischen Tanzschritten ist eine Kunst der spanischen Kultur.
Ein bisschen wie Disco Fox vom Schritt her.
Ich kenne Disco Fox nicht, aber also Sabiniana ist sicher viel älter als Disco Fox.
Wahrscheinlich haben die es auch eher von denen abgeguckt, aber ich will hier nichts festmachen.
Das kann sein. Ja. Also Sabiniana ist was, das, also diese Musik, das können alle Spanier tanzen und das kann jeder mit jedem tanzen, weil das liegt fest. Aber wenn die Spanier das tanzen, dann ist das teilweise nur so angedeutet. Besonders die Männer. Die machen dann so was ganz Kleines. Und die Frauen machen es dann groß.
Tanzen ist Helga Sieglers Leidenschaft seit ihrer Kindheit. Doch ihre Krankheit und die damit einhergehende Chemo haben ihre Bewegungsfähigkeit und damit auch die Möglichkeiten für den Tanz beeinträchtigt. Sie hat eine Polyneuropathie entwickelt. Das heißt, dass einige Nerven beschädigt sind. Die Symptome sind zum Beispiel Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Schmerzen.
Ich habe es jetzt rein an den Füßen und ein bisschen an den Unterschenkeln. Manche Leute haben es auch an Händen. Da habe ich überhaupt nichts. Aber an den Füßen habe ich es und da muss ich bei Flamenco zum Beispiel ein bisschen, kann ich nicht mehr so elegant stehen, wie ich das früher konnte. Das heißt, ich muss ein bisschen breitbeiniger stehen. Und kann auch nicht mehr so auf eine Linie gehen.
Zu den Nebenwirkungen kommen auch noch die Müdigkeit, geschwollene Lymphknoten in den Leisten, eine vergrößerte Milz, ein Immunsystem, das künstlich aufgebaut werden muss und Probleme mit der Verdauung.
Aber es haben viele Krebspatienten haben Darmprobleme durch die Chemotherapie. Also es gibt auch die Auswirkung oft, dass man jetzt mehr furzen muss. Da habe ich meinem Arzt mal ein schönes schöne Geschichte geschickt, die er dann allen in der Station weitergegeben hat. Von Rafik Shami gibt es eine Geschichte, der königliche Fürz. Und das ist einfach was Schönes, weil man muss irgendwie mit umgehen, wenn es auch immer noch so was Peinliches hat. Aber es passiert einfach und man kann sich nicht dagegen wehren.
Mit Humor und einer positiven Einstellung geht Helga Siegle trotzdem durch das Leben. Ihre Krankheit definiert sie nicht, sondern ist eben nur ein Teil von ihr. Warum sie so positiv eingestellt ist?
Ich finde immer, ich habe ganz tolle Stützen um mich herum, sowohl von den Ärzten als auch von den Freunden. Ich habe ein paar Hobbys, die einfach wahnsinnig viel Spaß machen. Ich spiele Klavier, ich tanze Flamenco. Ich würde gern mehr zum Lesen kommen, aber ich muss wieder von Feldenkreis so viel vorbereiten, dass ich dann zwischendurch wieder Phasen habe oder zumindest während den Infusionen lese ich immer. Ja, vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Meine Mutter hat immer mit ihrem Krebs, wollte nicht, dass das die Leute wissen. Und sie hat sich überhaupt keinen Gefallen damit getan. Es war viel, viel schwieriger und als sie dann starb, da waren manche ganz von Socken. Ah, warum hat sie es nie gesagt?
Tschüss, tschüss, machen Sie es gut, noch eine schöne Woche.
Kommen Sie gut zum Bus und bitte heim.
Dankeschön.
Insbesondere für Menschen wie Helga Siegle ist es wichtig zu wissen, wer Corona hat und wer nicht, also von wem keine Gefahr für sie ausgeht. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, sind spezielle Corona-Tests. Die werden an verschiedenen Orten durchgeführt. Eine ganz besondere Abstrichstelle habe ich mir mal etwas genauer angeschaut. Da war ich in einem Corona-Drive-In. Der ist in einem verlassenen Burger King in Mechernich in der Eifel, den vorher gern die sogenannten Lost Placer besuchten. Wo also bis vor ein paar Jahren noch Burger über die Theke gingen, stehen heute die Röhrchen für die Abstriche. Auch das Mobiliar von Burger King ist noch da. Tische, Bänke, Stühle. Ganz, wie man es kennt. Aber es sitzt niemand dort. Stattdessen sind die Leute vom Deutschen Roten Kreuz Euskirchen die ganze Zeit auf Achse. Am Drive-In-Schalter fahren die Autos vor. Aber statt Menüs gibt es jetzt Proberöhrchen für die Probe aus der Mundschleimhaut. Wo früher noch der Getränkeautomat stand, sitzen jetzt die Mitarbeiter und hängen am Telefon, um noch mehr Termine zu vereinbaren. Alles sieht quasi so aus wie immer. Nur gibt es eben kein Fastfood, sondern Desinfektionsmittel und Corona-Pläne, soweit das Auge reicht. Alles sehr surreal. Der Leiter dort ist Thomas Moll und der hat mich mal einen Tag lang mit auf die Arbeit genommen.
Mein Name ist Thomas Moll. Ich bin der Koordinator der Abstrichstelle für Corona-Tests hier im Kreis Euskirchen im ehemaligen Burger King in Mechernich. Ich arbeite normalerweise in der Bildungsakademie des Roten Kreuzes hier im Kreis Euskirchen, da aber auch diese Bildungsakademie von der Schließung durch Covid betroffen war, kamen halt keine Seminargruppen oder keine Tagesgruppen zu uns. Und somit ist meine Arbeitsleistung frei geworden und die habe ich dann auf Nachfrage gerne hier in der Beprobungsstelle halt eben angeboten. Wir befinden uns hier in einem ehemaligen Schnellrestaurant, was seit einigen Jahren leer steht und wie die Idee aufkam, eine Beprobungsstelle für Covid-Patienten eröffnen zu wollen, kam man ganz schnell auf dieses Gebäude hier, weil man hier wie in normalen anderen Schnellrestaurants einmal um das Gebäude mit dem Fahrzeug herumfahren kann, kann dann bis an ein Fenster heranfahren, wo man dann vom Personal die Utensilien angereicht bekommt, die man für die Beprobung hier bei uns braucht. Wir betreiben die Abstrichstelle hier seit Mitte März. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch vorgehalten wird, weil das ist ein Special-Ding der Kassenärztlichen Vereinigung hier im Kreis Euskirchen. Und sobald die sagen würden, dass die Fallzahlen dementsprechend niedrig geworden sind, dass die Ärzte wieder selber in ihren Praxen beproben können, denke ich mal, dass wir das Ganze hier wieder schließen werden. Das ist im Moment halt eben nicht absehbar. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Man spricht ja mittlerweile schon von einer zweiten großen Welle, die im September hier auf uns treffen wird. Ob wir bis September hier bleiben werden und darüber hinaus, das steht halt eben dementsprechend noch in den Sternen. Thank you. Wir sind im Normalfall immer zu 4 Personen hier im Abstrichcenter plus noch eine zusätzliche Kraft, die die Hausbesuche, sprich den Fahrdienst darstellt und ja, haben dann tagtäglich die genannten 40 bis 80 Proben, die wir hier entgegennehmen, die wir dann zum Abend hin ins Labor bringen, damit die über Nacht geprobt werden können. Du musst noch nicht mal zum Arzt gehen, es reicht momentan ein einfacher Anruf. Der Arzt fragt anhand eines Fragebogens deine Symptome ab und wenn der Arzt der Meinung ist, dass die Symptome Covid-ähnlich sind, überweist er dich quasi mit einer Anweisung an uns. Wir rufen dich an, machen einen kurzen Termin und eine Ortsangabe mit dir und dann kannst du quasi schon hier hinkommen und dich beproben lassen. Guten Morgen. Ihre Nummer bitte. B2. Jawohl. Machen Sie Auto mal aus, dann können wir besser kommunizieren. Danke Ihnen. Sicherlich haben die Leute auch so ein bisschen Distanzprobleme zu uns, weil sie wissen, dass wir hier mit diesen Probanden in Kontakt kommen. Das merkt man zum Beispiel auch im Feierabend, sind wir mal in einen Supermarkt gegangen. Es wurde extra für uns eine Kasse aufgemacht und ich hatte schon gedacht, oh, das ist nett von denen, die sehen, dass wir ja aus dem medizinischen Bereich kommen und wollen einfach nur, dass wir schnell wieder rauskommen. Ich denke eher, dass man uns so schnell wie möglich aus dem Laden raushaben wollte. Dürfte ich bitte kurz Ihren Ausweis, Versichertenkarte, Führerschein, irgendwas sehen? Einfach mal kurz hinhalten, damit ich draufschauen kann. Super, danke Ihnen. So, jetzt bereiten wir hier unsere Konstruktion vor. Wir haben uns quasi eine Müllzange so umkonstruiert, dass wir vorne einen Becher reingesetzt haben, den festgesetzt haben. Über diesen Becher stülpen wir bei jedem Kunden ein neues kleines Tütchen drüber, damit kein Kontakt mit unserer Konstruktion dann hier vonstatten geht. In den Becher hinein stecken wir ein sogenanntes Proberöhrchen und einen Tupfer mit einem Wattebausch vorne dran, die der Proband dann hier vor Ort bei uns unter Anweisung zu öffnen hat, sich den Wattebausch quasi hinten im Rachenbereich an der Rachenhinterwand zum Abstrich benutzt und dann im Nachhinein nochmal in einem der Nasenlöcher kurz ein bisschen Nasenschleimhaut aufnimmt, um ihn dann in das Röhrchen reinzustecken und wieder zu verschließen und an uns zurückzugeben. Wir haben die Möglichkeit, hier bis zu maximal 200 Proben am Tag zu entnehmen. Wir liegen normalerweise in einem Schnitt zwischen 40 bis 80 Proben am Tag. Kommt immer darauf an, wie viele Anweisungen die Ärzte täglich zu uns schicken. Wir versuchen die Leute auch alle am selben Tag einzubestellen, maximal spätestens am darauffolgenden Tage. Bisher sind hier im Hause so roundabout 2000 Proben genommen worden. Wir haben aber als Abstrichteam, das wir hier so darstellen, haben wir auch schon 5-mal eine zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge beprobt, wo wir pro Beprobungstermin weit über 300 Personen innerhalb weniger Stunden noch beprobt haben. Bei Menschen, denen es nicht möglich ist, durch eine Erkrankung oder sonstige Dinge hier persönlich zu erscheinen, stellen wir sogar noch einen Fahrdienst bereit, der dann zu dir nach Hause kommt und dich bei dir zu Hause beprobt. So. Entnehmen Sie bitte beide Dinge aus dem Becher. Öffnen Sie das Stäbchen bitte oben an der Lasche. Entnehmen das Stäbchen und führen sich dieses bitte tief in den Rachenraum, hinten beim Zäpfchen ein, da wo der Würgereflex entsteht. Ist zwar unangenehm, da müssen wir aber leider hin. Am Anfang war es schon etwas mulmig, weil auch wir natürlich so ein bisschen Bedenken haben, was diese Krankheit angeht. Aber für uns wird hier der größtmögliche Schutz vorgehalten. Wir haben sehr viel Desinfektion, Schutzanzüge, Handschuhe, alles das, was man braucht, um ja den Eigenschutz vorzunehmen. Und nach einiger Zeit wird das eigentlich schon zum Daily Business und man geht eigentlich relativ ja, normal mit diesem ganzen Thema um. So, jetzt gehen Sie bitte mit dem gleichen Stäbchen nochmal in eins der Nasenlöcher, links oder rechts ist egal, und drehen das so ein bisschen, dass Sie Material aufnehmen. Ja, genau, prima. Gut, jetzt brechen Sie das Stäbchen bitte in der Mitte durch, an der Sollbruchstelle. Jawohl. Dann öffnen Sie bitte das Röhrchen, Vorsicht, da ist eine Flüssigkeit drin. Stecken dann das Stäbchen mit dem Wattebausch zuerst hinein und verschließen das Ganze danach bitte wieder feste. Das Ergebnis ist im Normalfall zwischen 24 bis 48 Stunden im Labor liegt das vor. Die Labore teilen das den Ärzten mit, die uns beauftragen, diese Probe hier zu entnehmen. Und der Arzt wird dich dann darüber informieren. Sollte es wieder erwarten positiv sein, wird man auch selbst an Wochenenden oder Feiertagen direkt durch das Gesundheitsamt informiert, was durch das Labor eine Mitteilung bekommt, um dann weitere Quarantänemaßnahmen einzuleiten. Röhrchen kommt bitte bei mir in den Becher. Danke Ihnen. Das dauert jetzt 24 bis 48 Stunden, bis das Ganze im Labor beprobt worden ist. Sie erhalten Benachrichtigung von dem Arzt, der Sie hier hingeschickt hat. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Leider Kids-Menü, Cheeseburger, alles aus heute. Schnellrestaurant wird seit 10 Jahren nicht mehr genutzt. Es ist auch keine Werbung mehr von außen. Es ist natürlich für denjenigen, der es weiß, ersichtlich, dass es mal ein Burger King war. Aber wir haben tatsächlich in den letzten Wochen, wo wir hier gewesen sind und diese Abstrichstelle hier betreiben, hatten wir 2 Leute, die hier allen Ernstes sich ein Menü bestellen wollten. So. Jetzt nehmen wir das Probenröhrchen und versehen das Ganze mit einem Barcode. Und den gleichen Barcode kleben wir natürlich auch auf die Anordnung des Arztes, die wir hingeschickt bekommen haben, damit das nachher im Labor dementsprechend zugeordnet werden kann und der Proband dann vom Arzt informiert werden kann, ob seine Beprobung positiv oder negativ verlaufen ist. So, das Ganze haben wir jetzt beklebt und stecken das jetzt die Probe in den Kühlschrank, um die Probe bis zur Abgabe im Labor dementsprechend kühl zu halten. Man muss quasi seinen Wohlfühlbereich, sein eigenes Fahrzeug gar nicht verlassen. Das Ganze kann innerhalb von 60 bis 90 Sekunden hier passieren. Man wartet nicht mit weiteren Personen in irgendwelchen Warteräumen oder läuft Gefahr, sich mit anderen Leuten treffen zu müssen oder sich über die Füße zu laufen. Somit ist ein reibungsloser Ablauf hier gewährleistet und man kann direkt nach Beendigung des Tests das Gelände auch wieder verlassen. In der zweiten Woche ist es vorgekommen, dass jemand mit dem Fahrrad draußen vor dem Beprobungsfenster gestanden hat und einfach mal gefragt hat, ob er ein Röhrchen haben könnte, ob wir eins zu viel hätten. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er dafür eine Überweisung seines Arztes braucht. Und er meinte dann, wenn eins überbleibt, würde ich gerne eins nehmen und wir hätten ja eh nicht viel zu tun. Und dann musste ich ihn darauf hinweisen, dass hinter ihm schon drei Autos warten würden. Und dann ist er weggefahren und hat gesagt, er käme nächste Woche nochmal wieder. Zum Glück ist er nicht wiedergekommen. Lustig ist auch manchmal die Konstellation der Menschen, die hier hinkommen. Ich hatte in der dritten Woche kam eine Familie mit einem T1 Samba-Bus angefahren. Vater und Mutter saßen vorne drin, hinten saßen vier Töchter plus die Oma, die alle beprobt werden mussten. Und auf die Nachfrage, warum sie denn mit dem Gefährt gekommen sind, lachte der Mann einfach nur und sagte, das war das Auto, mit dem ich am meisten Leute gleichzeitig transportieren kann. Also das Einzige, was uns bisher noch fehlt, wir hatten schon Fahrradfahrer, Mofa-Fahrer, Motorradfahrer. Wir warten eigentlich nur noch auf denjenigen, der vielleicht mit dem Traktor oder mit dem Pferd hier durchkommt. Viele Leute, die hier hinkommen, die natürlich aufgeregt sind durch natürlich auch die mediale Berichterstattung über diese Probeentnahmenstellen, weil man oftmals Leute sieht, die bis oben hin vermummt sind, wie Astronauten oder Marsmännchen aussehen, die dann in solchen Zeltstätten an diese Probanden herantreten. Bei uns ist es eher entspannt, da wir durch eine große Scheibe von den Probanden getrennt sind und auch über Vorrichtungen den Probanden die Utensilien anreichen. Das allgemeine Feedback muss man wirklich sagen, viele Leute, die zu uns hier hinkommen, bedanken sich, sind froh, das kann man auch ja an ihrem Verhalten sehen, dass sie ihren Wohlfühlraum, sprich ihr Auto gar nicht erst verlassen müssen. Sind natürlich, wie schon gesagt, durch die Medien manchmal so ein bisschen verunsichert, was jetzt hier passiert. Aber nach erfolgter Probenentnahme bekommen wir immer ein Lächeln, uns wird ein schöner Tag gewünscht und oftmals auch Dankesworte an uns gerichtet, dass wir ja diese Möglichkeit der Beprobung hier darstellen für die Bevölkerung. Jeden Tag wird man vor neue Herausforderungen gestellt, ob es die nicht versenkbare Seitenscheibe ist, ob es Leute sind, die ja sichtlich Angst vor der Beprobung haben, ob es kleine Kinder sind, die sich dagegen weigern, sich auch von ihren Eltern unterstützen zu lassen, diese Beprobung durchzuführen. Wir versuchen immer recht einfühlsam auf die Leute einzureden. Wir begleiten sie während des Tests, weil wir natürlich auch alles in Augenschein nehmen müssen, dass das alles richtig abläuft. Und es ist eigentlich durch die Bank weg so, dass die Leute nach Beprobung glücklich hier wegfahren, uns einen schönen Tag wünschen und etwas entspannter sind, als dass sie wahrscheinlich auf dem Weg hierhin gewesen sind.
Danke nochmal an Thomas Moll, dass ich da einen Tag lang uneingeschränkte Einblicke haben durfte. Und es ist wirklich eine großartige, wichtige Arbeit, die da vom DRK geleistet wird. Und damit wären wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Heute hatten wir ein Gespräch mit Rebecca Linz, die in Bolivien festsitzt, haben von Helga Siegle gehört, die uns vom Alltag mit Leukämie berichtet hat. Und wir haben Thomas Moll getroffen, der in einem Burger King in der Eifel Corona-Tests durchführt. Damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.
Dann möchte auch ich jetzt die Sendung hiermit beenden. An den Reglern saß heute Rebecca Rölz. Die Redaktion wurde von Ulrich Hägele geleitet. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, mikroeuropa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr dort in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag und bleibt gesund.